Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Zurzeit sind wir im neutestamentlichen Judasbrief unterwegs, der nur aus einem einzigen Kapitel besteht. Inzwischen sind wir bei Vers 19 angelangt, und weil es zu diesem Vers noch einiges zu sagen gibt, will ich an dieser Stelle gleich fortfahren. Sinn und Zweck des Judasbriefes ist es, die christlichen Gemeinden vor Irrlehrern zu warnen, die sich oftmals mit frommen Worten unbemerkt einschleichen, letztlich aber andere Menschen vom wahren Glauben abbringen. Zuletzt hat Judas darauf hingewiesen, dass bereits die Apostel angekündigt haben, dass Irrlehrer und Spötter ihr Unwesen treiben werden. Wir brauchen uns darüber also nicht zu wundern. Wir brauchen uns auch nicht vor ihnen zu fürchten. Aber als Christen sollten wir gegen sie gut gewappnet sein. In seinem ganzen Brief warnt Judas vor Menschen, die falsche Lehren verbreiten und damit Christen zum Abfall vom Glauben verführen wollen. In Vers 18 des Judasbriefes werden sie auch als Spötter bezeichnet, weil sie die Lehre der Apostel geringschätzen. Schließlich heißt es in Vers 19, diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. In der letzten Sendung bin ich auf diesen Vers bereits eingegangen und hatte erklärt, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht und wie diese von der Schöpfung her zusammenhängen. Aber wie hat sich das mit dem Sündenfall verändert? Ich stelle mir den Menschen manchmal als Haus mit drei Stockwerken vor. Im ersten Stockwerk liegen Küche und Speisezimmer. Das ist das Körperliche. Darüber, im zweiten Stock, finden wir das Musikzimmer und die Bibliothek, also das Seelische. Und im dritten Stockwerk befindet sich die Kapelle, also der Andachtsraum. Das ist das Geistliche. Das Wort Gottes finden wir also im obersten Stockwerk. Der Mensch kann das Wort Gottes nämlich ohne die Leitung des Heiligen Geistes nicht verstehen. Der natürliche Mensch will es nicht einmal verstehen. Das Geistliche ist also normalerweise im obersten Stockwerk untergebracht. Der Sündenfall hat aber alles durcheinander gebracht. Der Mensch ist geistlich gestorben. Das Haus wurde völlig auf den Kopf gestellt. Das Körperliche ist jetzt im obersten Stockwerk und liegt sozusagen oben auf. Heute ist der Mensch in erster Linie körperlich orientiert. Essen und Trinken haben Priorität. Selbsterhaltung ist das oberste Gebot. Der Mensch lässt sich in dieser Hinsicht fast mit einem Tier vergleichen, denn der Selbsterhaltungstrieb scheint ihn zu regieren. Ja, der Mensch hat einen Körper, aber er hat auch das Seelische. Er ist sich seiner selbst bewusst. Er mag Musik, er liebt schöne Dinge. Er will seine Bedürfnisse befriedigen, wenn nötig auch auf Kosten der Moral. Auf diesen Teil des Seelischen bezieht sich Judas hier, auf das Sinnliche. Das Geistliche im Menschen ist jedoch beim Sündenfall gestorben. Im Grunde wurde der Mensch mit dem Sündenfall zum Feind Gottes, denn er kann Gott nicht mehr erkennen. Aber wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen und ihn als unseren Retter annehmen, dann bekommen wir ein neues Wesen, eine neue Natur. Diese neue Natur ist ansprechbar durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Aber die alte Natur ist auch noch da. Wir sind immer noch körperliche Wesen und wir können immer noch fleischlich leben. Paulus schreibt darüber ausführlich im 8. Kapitel des Römerbriefes. In Vers 5 heißt es da, denn die da fleischlich sind, gemeint ist der natürliche Mensch oder der Ungläubige, die sind fleischlich gesinnt. Das heißt, sie sind nur am Körperlichen interessiert. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Diese Menschen möchten Gott gefallen. Und dann schreibt Paulus in Vers 6, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Liebe Hörer, wenn wir im natürlichen Menschen leben, im seelischen oder sinnlichen, dann sind wir für Gott tot und haben keine Gemeinschaft mit ihm. Die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Nur wenn wir mit Gott leben wollen, haben wir das Leben. Es reicht aber nicht, einfach nur zu sagen, ich bin Christ. Johannes schreibt dazu, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wer aber im Geist lebt und Gott gefallen möchte, der lebt wirklich mit Gott. Der Geist eines solchen Menschen lässt sich nicht nach unten ziehen. Er tut nicht die Dinge, die sein natürlicher Mensch tun möchte. Er tut das, was Gott möchte. Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 7, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Deshalb versteckte sich Adam vor Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Das heißt, der natürliche Mensch kann Gott einfach nicht gehorchen. Man kann den Menschen nicht reformieren oder verbessern. In den Versen 8 und 9 schreibt Paulus weiter, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, seitdem Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Paulus meint damit, der natürliche Mensch kann Gott nicht gefallen. Ein Mensch kann Gott nur gefallen, wenn er sich ihm ganz hingibt und sich von ihm gebrauchen lässt. An dieser Stelle möchte ich einmal darüber nachdenken, was eigentlich passiert, wenn sich jemand bekehrt. Das heißt, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Vor unserer Bekehrung sind wir tot in unseren Sünden. Wir laufen zwar herum und sind körperlich lebendig, aber geistlich sind wir tot, denn wir haben keine Beziehung zu Gott. Wenn ein Mensch das Evangelium hört, dann spricht ihn der Geist Gottes in seinem Herzen an. Wenn dieser Mensch dann anfängt, Gott zu vertrauen und an ihn zu glauben, dann wird er wiedergeboren. Er wird wie neugeboren. Sein geistlicher Teil wird völlig erneuert. Deshalb nennen wir das Wiedergeboren werden. Das bedeutet, dass dieser Mensch jetzt wieder eine Beziehung zu Gott eingehen kann. Dieser neugeborene Mensch hat keine eigene Kraft in sich. Also kommt der Heilige Geist und wohnt in ihm. Das meint Paulus, wenn er sagt, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Anders ausgedrückt, dass der Heilige Geist in uns wohnt, ist das Kennzeichen dafür, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist ist also nicht nur ein verspätetes Taufgeschenk oder dergleichen, sondern wenn wir den Heiligen Geist nicht in dem Moment erhalten, wenn wir wiedergeboren werden, dann sind wir nicht wiedergeboren. Denn der Heilige Geist ist es, der die Wiedergeburt oder Bekehrung bewirkt. Wir werden durch den Geist neu geboren, wie Jesus in Johannes 3, Vers 8 sagt. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur die Kraft in uns, die uns im Leben hilft. Der Heilige Geist hilft uns vor allem, das Wort Gottes zu verstehen. Das Wort Gottes kommt uns dann nicht mehr wie ein Buch mit 7 Siegeln vor oder wie eine Torheit. Und das, weil der Heilige Geist uns eine neue Welt und ein neues Leben eröffnet hat. Trotzdem gibt es danach immer noch einen Kampf. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Fleisch und Geist, das sind die beiden Naturen eines Christen. Das Fleisch, das ist der alte Mensch, der niedere Teil, auch das Seelische, das sich von Gott abwenden will. Der Geist aber möchte sich jetzt Gott zuwenden. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, dann kennen Sie diesen Konflikt sicher von sich selbst. Manchmal wollen Sie zu Gott hinlaufen und manchmal wollen Sie einfach nur weg von Gott. Deshalb kommt vielen das Leben als Christ vor wie eine Fahrt auf der Achterbahn. Den einen Tag geht es aufwärts und alles ist super, aber am nächsten Tag geht es wieder abwärts. Das ist vielleicht eine Fahrt, hoch und runter, hoch und runter. So sollte es zwar nicht sein, aber leider erfahren es die meisten von uns so. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt Paulus über die Auferstehung und sagt in Vers 45, wie geschrieben steht. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Das heißt, er bekam von Gott einen seelischen Teil. Und der letzte Adam wurde zum Geist, der lebendig macht. Das ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Adam, dem Adam im Garten Eden und unserem Herrn Jesus Christus am Kreuz. Jesus gab sein Leben für uns, damit wir den Geist haben, der lebendig macht. In den Versen 46 und 47 schreibt Paulus weiter: Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche Leib, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Liebe Hörer, ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen dem Adam vor dem Sündenfall und einem wiedergeborenen Christen. Wir werden mit der Bekehrung zu Kindern Gottes und erhalten eine geistliche Natur, die eine Beziehung zu Gott eingehen kann. Aber am Anfang war das Höchste im Menschen der Geist, den Gott in ihn hineinblies. Doch dieser Geist war ein Geist, der fehlbar war. Er konnte sündigen. Wir haben heute eine sündige Natur, und wir werden sie haben, solange wir in diesem Körper sind. Denn diese Natur bestimmt diesen Körper. Sie ist der seelische Teil des Menschen. Aber bei der Wiedergeburt haben wir auch eine neue Natur erhalten, die eine Beziehung zu Gott eingehen kann und nicht sündigen kann. Das Fleisch zieht den Menschen nach unten, aber der Geist zieht den Menschen nach oben. Judas sagt, dass die Ungläubigen und Irrlehrer nie in den Bereich des Geistes kommen. Sie sind Menschen, so wörtlich in Vers 19, die den Geist nicht haben. Sie sind niedrig Gesinnte. Oder, wie der Theologe Gerhard Meyer den entsprechenden Ausdruck aus dem Griechischen übersetzt, sie sind seelische. Sie kommen nie über das Sinnliche hinaus. Deshalb ist es im Grunde ganz leicht festzustellen, ob jemand ein Kind Gottes ist oder nicht. Paulus zählt in Galater 5 in den Versen 19 bis 21 die Werke des Fleisches auf. Wenn diese Werke im Leben eines Menschen sichtbar werden, lebt dieser Mensch im Fleisch. Und in den Versen 22 und 23 zählt Paulus die Früchte des Geistes auf. Wenn diese Früchte im Leben eines Menschen zu sehen sind, handelt es sich um ein Kind Gottes. Aber die Irrlehrer bringen diese Früchte des Geistes nicht hervor. Sie können das gar nicht, denn sie haben den Heiligen Geist nicht. Über dieses Thema habe ich jetzt ziemlich ausführlich gesprochen, weil es mir sehr wichtig ist. Es ist wichtig zu verstehen, warum wir in unserem Leben als Christen dieses Auf und Ab, die Konflikte und den wiederkehrenden Frust haben. Das liegt daran, dass wir zwei Naturen haben. In den Psalmen heißt es, wir sind wunderbar gemacht. Der Mensch ist ein sehr komplexes Wesen. Er geht über die Erde mit einem Körper, der aus Erde gemacht ist, und doch kann er eine Beziehung zum ewigen Gott haben. Ein Mensch, der Gott dienen möchte, kann durch den Glauben an Jesus Christus ein Kind Gottes werden. Und das sind doch wirklich wunderbare Aussichten. Bisher hat Judas ausführlich beschrieben, wie der Abfall vom Glauben aussieht und was Irrlehrer, Spötter oder Verführer kennzeichnet. Und jetzt, ab Vers 20, zählt Judas 7 Dinge auf, die Christen tun können in den Tagen des Unglaubens. Ich denke, seine Ratschläge sind für uns heute genauso wertvoll wie für die Christen damals. Lesen wir also Vers 20. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Wieder spricht Judas seine Leser als »meine Lieben« an. Er wendet sich jetzt inhaltlich von den Ungläubigen und Irrlehrern ab. In einer der ersten Sendungen hatte ich den Judasbrief als eine Art Sturmwarnung bezeichnet. Wenn wir in diesem Bild bleiben, dann ist die Beschreibung der Gefahrensituation jetzt zu Ende. Nun folgen die Handlungsanweisungen. Was können wir heute tun? Erstens, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Was meint Judas damit? Das bedeutet wohl in erster Linie, dass wir das Wort Gottes sorgfältig studieren sollen. Gott hat uns in der Bibel 66 Bücher gegeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, nach Gottes Willen, auch alle 66 Bücher der Bibel lesen sollten. Wir sollten uns nicht nur die Rosinen herauspicken. Es reicht nicht, wenn man nur Lukas 2 und Johannes 3 liest oder andere Lieblingsstellen. Aber in vielen Bibelstunden werden immer wieder dieselben Bücher behandelt. Das Johannesevangelium, der Römerbrief, vielleicht noch der Epheserbrief werden durchgenommen. Und natürlich fehlt häufig auch die Offenbarung nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, alle diese Bücher sind sehr wichtig. Aber was ist mit den anderen gut 60 Büchern der Bibel? Warum lesen wir sie nicht genauso gründlich? Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn Sie Ihren Glauben festmachen wollen, müssen Sie die ganze Heilige Schrift lesen. Kein Haus wird ohne Fundament gebaut. Und dann braucht man auch noch Ziegelsteine und Mörtel, den Dachaufbau und schließlich das Dach. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Wir brauchen die ganze Bibel, wenn wir fest im Glauben stehen wollen. Und deshalb müssen wir gerade in Zeiten des Unglaubens die ganze Bibel lesen. Petrus und Paulus ermahnten die Christen in ihren Briefen, das Wort Gottes zu lesen. In seinem letzten Brief schrieb Paulus: Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und im darauffolgenden Kapitel heißt es, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Das, liebe Hörer, ist die Quelle für uns als Kinder Gottes. Die Bibel, das Wort Gottes. Viele Christen bleiben auf ihrem Glaubensweg am Wegesrand liegen. Das liegt oft daran, dass die Saat, das Wort Gottes, bei ihnen auf felsigen Boden fällt. Es kann keine Wurzel schlagen. Nur wenn man das ganze Wort Gottes liest, immer und immer wieder, kann aus dem Samenkorn eine gesunde, kräftige und tief verwurzelte Pflanze werden. Wenn man das nicht tut, wird das kleine Glaubenspflänzchen nur allzu bald zertreten oder von der Sonne verbrannt. Ein Christ, der nicht fest verwurzelt ist im Wort Gottes und im Glauben, kann Zeiten von Anfechtung, Verführung oder Irrlehre nicht überstehen. Petrus schreibt dazu: Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Man kann nicht einfach einen oder zwei Verse aus der Bibel zitieren und dann denken, man hätte eine gute Bibelkenntnis. Das reicht nicht aus. Ja, es ist geradezu gefährlich, Glauben und Lehre auf einzelnen Bibelversen aufzubauen. Das erinnert mich an die Geschichte, als der frühere US-Präsident Abraham Lincoln sein Porträt malen ließ. Der Maler bat ihn, verschiedene Positionen einzunehmen. Er versuchte nämlich, eine Perspektive zu finden, wo man die Warze in Lincolns Gesicht nicht sah. Als er endlich meinte, die richtige Position gefunden zu haben, fragte er: »Mr. Lincoln, wie soll ich Sie denn malen?« Lincoln antwortete: »Malen Sie mich so, wie ich bin, mit Warze und allem drum und dran.« Es gibt mit Sicherheit Teile der Bibel, die uns nicht gefallen. Das Wort Gottes spricht zu uns. Manchmal zeigt es auch Sünde in unserem Leben. Es tritt uns sozusagen auf die Füße. Das wollen wir vielleicht nicht, aber das alles ist nötig, damit wir fest im Glauben werden. Nur so können wir bestehen in den Zeiten der Anfechtung und des Unglaubens. Judas schreibt in Vers 20, »Er baut euch auf euren allerheiligsten Glauben.« Wenn man etwas gut baut, braucht man ein Fundament, einen Grundstein. Jesus wird oft als Eck oder Grundstein bezeichnet. Es ist wichtig, dass wir uns fest in ihm gründen. Es ist wichtig, dass wir einen festen Glauben einüben, gerade für Zeiten der Anfechtung. Er baut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Mit dem allerheiligsten Glauben ist nicht der persönliche Glaube gemeint. Hier geht es um die Grundlage des Glaubens. Es geht um die Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. In den ersten Jahrzehnten der Christenheit nannte man das die Lehre der Apostel. Die Apostel sprachen mit der Autorität Gottes, denn Jesus selbst hatte ihnen diese Autorität gegeben. Gott ist heilig, und deshalb ist auch die Lehre der Apostel heilig. Wenn wir an diese Wahrheit glauben, dann werden wir auch geheiligt. Wir werden befähigt, die Welt zu überwinden. Vor allem aber werden wir gestärkt, damit wir bestehen können in den Zeiten der Anfechtung. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die Verse 19 und 20 aus dem Judasbrief. Mit Vers 20 werde ich auch in der nächsten Sendung weitermachen, denn zu diesem Vers gibt es noch einiges zu sagen. Auch die restlichen Verse werden wir uns dann näher anschauen, so dass wir beim nächsten Mal den Schluss des Judasbriefes erreichen. Ich hoffe natürlich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.